Also ich bin drauf.
Und ich bin nicht, weil die kann mir genau die auf die Stirn geben.
Oh. So, das ist jetzt voll im Astel.
Aber du kannst, also ich kann dich zum Beispiel größer machen.
Du bist der Größte bei mir.
Ah, ja.
Du bist über das ganze Bild bei mir.
Ja.
Und ich bin ungefähr ein Viertel vom Bild, aber dafür viel schärfer.
Okay, ja, passt.
Das gleicht mal aus.
Generell
schärfer. Ich habe HD, ich bin HD und du bist SD.
SD. Tu mal klatschen, sicherheitshalber.
Ja. Schaffen wir das mit der Verzögerung?
Ist ja wurscht.
Okay.
Ich nehme ja nur Audio auf. Ne?
Okay.
Das kann ich jetzt mit Sicherheit drüber legen.
3, 2, 1. Ich war verzögert. Aber ist wurscht.
Wird gut genug werden.
Ja.
This is Gino the Announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
Gut.
Alex.
Peter, ungewöhnlich, ja. Würde ich mal sagen. Ja.
Warum?
Also, für alle, die das Video irgendwann mal später anschauen, wir sind beide im Homeoffice.
Ja.
Und vom Homeoffice aus haben wir uns jetzt dazu entschieden, einen Barbell-Programm-Podcast zu machen, weil das muss auch weitergehen.
Ja, definitiv. Außerdem haben die Leute dann gefragt.
Ganz wichtig.
Was da los ist.
Wir sind jetzt auf jeden Fall alle daheim und haben uns ein bisschen eingedeckt mit Equipment. Also wenn die anderen Klopapier haben es dann wir Handelsscheiben.
Das Gute ist, ich habe mir vor, glaube ich, 10 Jahren ein komplettes Rogue-Band-Set gekauft.
Ah, das ist
und,
gescheit.
Mittlerweile zahlt es ja aus. Ja. Ich habe einen Muskelkater in Hamstrings und Arsch, die ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gehabt.
Der Louis Simmons freut sich extrem.
Ja.
Das bremst dir richtig oben, wenn du oben gehst beim nächsten Mal. Da setzt du richtig eine.
Definitiv,
Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das Ganze schon so ein bisschen wie ein Anzug. Also wenn du Hems und Hintern und Rückenstrecker stabil hast, dann setzt dir richtig in einen Anzug rein.
Ja, es ist aber wirklich so. Ich habe letztens ein Video gesehen von der Cara Ines, die hat mittlerweile, glaube ich, größere Hamstrings als Quadrizeps. Und das ist das Ziel eigentlich.
Das ist sinnvoll.
Schlecht,
also eigentlich. Nein, du schaust super aus.
Ich mein, das ist also schon gefühlt 3 Wochen nicht trainiert.
Ja, das ist traurig. Die ist gleiche. Aber ich gesagt. Peter, was sind unsere Themen heute?
Ich weiß ja nicht. Hast du irgendwas am Plan oder so? Mir haben ein paar Leute was gefragt. Soll ich das abfragen?
Das würde ich abfragen, ja.
Das würde ich abfragen, pass auf. Maps ist schlecht, wenn man aufmacht. Ich muss Screenshots muss ich aufmachen. Ich habe übrigens, wenn es interessiert, ich habe auf meinem Instagram-Account haben mir Leute Videos geschickt und da habe ich meinen Senf zu ihrer Form dazugegeben. Also wenn das wen interessiert.
Das sehr gut war übrigens, finde ich. Ich habe das angeschaut gestern, das Video von dir. Das ist okay. Extrem leibend.
Dankeschön. Das ist eine interessante Frage. Das ist wirklich geil. Kauft Einkaufstraining nach der Schwangerschaft ab wann sinnvoll? Da bist du der Spezialist, Alexander.
Also, wie ihr vielleicht an unserer Reaktion oder an meiner sehen könnt, das hat's, merkt hier, wir haben uns, ich habe mich sehr gut auf diese Frage vorbereitet. Das ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich muss ehrlich sagen, dahingehend kann ich keine sinnvollen Inputs geben.
Nein, ich glaube, es außer, ist aber also grundsätzlich ist einmal entscheidend.
Ob es ein Kaiserschnitt war, dann natürlich.
Genau, völlig richtig.
Das würde ich mal sagen. Ja. Weil wenn Bauchdecke in irgendeiner Art und Weise durchtrennt, dauert die ganze Geschichte hundertprozentig ein bisschen länger.
Ja.
Und das ist ja, ja, aber weil es ist schon das Problem, dass der intraabdominale Druck, vor allem bei großen Übungen, enorm hoch ist. Das ist der Druck, der einfach im Bauchraum drinnen entsteht, wenn man Bauchmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur bzw. Zwerchfell gleichzeitig kontrahiert, damit eben der Druck im Bauchinnenraum etwas größer wird. Das macht man automatisch bei maximalen Lasten. Und da ist natürlich die Schwachstelle, wenn es da eine Schwachstelle gibt, ja, dann ist diese Schwachstelle natürlich, da ist vorprogrammiert, dass du auch zu einer Verletzung kommt. Das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall es okay kriegen, dass die gesamte Bauchdeckenstruktur von Fasziennetz bis über Muskulatur wieder fest genug ist. Also das Entscheidende.
Das Gleiche gilt aber auch für den ganzen Blödsinn, weil es heißt jetzt nicht, dass ich deswegen laufen gehen soll. Ja, weil genau da entsteht dasselbe Problem. Ja?
Absolut, ja. Aber in der Richtung würde ich, also das, ich würde dann die Entscheidung, ob und wie Kraft-Dreikampf, was auch immer das bedeutet, davon abhängig machen, ob eben ich das okay oder die Freigabe habe, diese Strukturen wieder zu belasten. Es dauert eine Zeit lang, ich kann nicht genau sagen, wie lange es dauert, aber also Hausnummer vor 8 Wochen wieder auf jeden Fall ausgehen.
Mindestens.
Ja. Also wir reden damit ja dazu sagen, dass das Kraft-Dreikampf-Training in dem Fall jetzt nicht sagt, okay, ich fange jetzt an mit 90% meiner ehemaligen Maximalkraft da irgendwie wieder zu arbeiten, sondern das muss man schon wieder intelligent beginnen, indem man sagt, okay, man baut die zugrunde liegenden Strukturen als erstes auf, zyklisiert das Ganze so, dass Muskelaufbau zu Beginn eigentlich im Mittelpunkt des Trainings steht. Und ich glaube, dann passt es auch wieder sehr gut. Also der Plan sollte schon wieder dementsprechend optimal sein, dass, wie gesagt, Muskelaufbau, GPP, das Ganze wieder am Anfang steht, nach einer Phase, wo man so wenig Sport gemacht hat. Das nehmt sich bitte nicht 3 Monate nach der Geburt einen Wettkampf vor oder so irgendwas. Ja, man muss sich da in dem Fall sicher nicht selbst beweisen. Sinnvoll ist es sicher, dass man sich lang genug Zeit lässt, um eben wieder atrophierte Strukturen wieder aufzubauen, beziehungsweise sie belastungsverträglich zu machen. Und das dauert halt wahrscheinlich ein 1,5 bis 3 Jahr, bis man überhaupt an einen Wettkampf wieder denken sollte. Ja,
ja, aber ich glaube, das ist eh normal. Ja. Denke ich halt einmal. Martina,
tut sie ein, wir reden von Kraft-Dreikampf. Da hinten sitzt.
Weg, sagt's weg.
Da?
Weg. Ja, deswegen nehme ich, ne?
Ja, da hinten ist die Martina. So, das lässt man jetzt so, ich bleib so. Ja, okay.
Bringt uns aber vielleicht, also nicht die Martina, sondern weil wir gerade über Rumpf gesprochen haben, bringt uns zur nächsten Frage. Core-Training für Powerlifting, sinnvoll, ja oder nein? Ich glaube, das ist was, wo man heute drüber ganz anders sprechen, als man vielleicht vor
einem halben Jahr.
Naja, aber ich sage mal vor längstens 2 Jahren, weil wenn es mich, glaube ich, vor 1,5 Jahren gefragt hätte, also 2 Jahren gefragt hätte, wenn es, keine Ahnung, weit über 200 Kilo beugst, was soll dein Rumpf dafür ein Problem haben? Die Praxis zeigt es aber, dass es immer sehr, sehr sinnvoll ist, ne? Rumpfkrafttraining. Und vielleicht der Input von dir, ich habe nämlich heute auch die Frage bekommen, was wäre sinnvoll? Was siehst du als sinnvoll an?
Also, ich sehe das genauso wie du, Peter. Ich hätte vor 2 Jahren wahrscheinlich völlig anders auf diese Frage geantwortet und wir machen den Sport jetzt schon seit 20 Jahren oder zumindest das Krafttraining seit 20 Jahren und man sieht, dass man sich ständig in der Hinsicht da weiterentwickelt. Heute würde ich sagen, dass Rumpftraining wahrscheinlich einer der großen Staples ist, wenn es um Maximalkrafttraining geht und ich finde, weil man darf den Ansatz vergessen, wenn du einen Kniebeinsatz mit deinen 3, 4, 5 Wiederholungen im Training hast, mit Walkout, ruhig stehen und wieder reinlegen, dann dauert der Satz oft 30, 40 Sekunden, in der die Rumpfmuskulatur, da sprechen wir jetzt in dem Fall vor allem von der seitlichen und geraden Bauchmuskulatur, das Becken in allen Ebenen so halten muss, dass eigentlich die Arbeitsmuskulatur wie der Gesäßmuskel korrekt arbeiten kann und nicht Muskeln übernehmen, die vielleicht gar nicht dafür gedacht sind, das zu tun. Und wenn ich dann nicht über 30, 40 Sekunden eine sehr hohe Spannung eben in der Bauchmuskulatur aufrechterhalten kann, dann wird meine Beckenposition nicht hart gehalten werden und ich habe ein Problem. Wie ich dazu stehe, ich muss ehrlich sagen, ich bin der Meinung, man sollte den Rumpf wirklich 2-mal aufwärts in der Woche trainieren und mit unterschiedlichen Reizen. Das bedeutet, ruhig einmal mit einer länger dauernden isometrischen, statischen Belastung, wie es eben bei Planks der Fall ist, Nummer 1. Und Nummer 2, auch mit einer relativ maximalen Belastung auf Wiederholungen im Bereich 8 oder sogar drunter, mit Weighted Sit-Ups, mit Salamübungen, wo man halt mit dem Kabel das Gewicht runterzieht oder mit Beinheben im Hang, mit gestreckten Beinen oder whatever. Das haben wir für einen geraden Bauchmuskel. Ich finde aber auch, dass die seitliche Bauchmuskulatur beziehungsweise Also Louis Simmons sagt, dass die seitliche Bauchmuskulatur extrem wichtig ist.
Ja.
Beziehungsweise bei der seitlichen Bauchmuskulatur bin ich mir fast sicher, dass eigentlich eher mehr die seitliche Gesäßmuskulatur wichtig ist und die rechne ich fast immer zum Rumpf dazu. Das heißt, wenn ich Sideplanks mache, dann ist eigentlich die seitliche Gesäßmuskulatur die, die als erstes eingeht. Und wenn der Muskel eingeht, dann übernimmt die Stufe drüber und das ist meistens der Multifidus auf irgendeiner Seite oder Quadratus und Porum und dann kriegen die Leute noch Parallelprobleme. Und also ich finde seitliche Gesäßmuskulatur und gerade und natürlich auch schräge Bauchmuskulatur sind die großen Übeltäter, wenn sie so schwach sind, wenn es zu Problemen kommt im Wirbelsäulenbereich.
Das Gemeine ist ja auch, dass gerade die Muskulatur, die stark gefordert ist, relativ schwer isoliert trainierbar ist. Ne? Also ich meine, gerade der Bauchmuskel wäre jetzt dann an sich kein Problem. Was du gesagt hast, auch gerade diese Standing Cable Crunches oder so, die kann ich, wenn ich es eigentlich so mache, wie es gehört, ja sogar mit Gummiband machen. Mhm. Das macht der Westside halt auch mit Gummiband. Aber das wäre ja eine gute Variante, da komme ich ganz gut rein überall. Seitliche geht auch noch ganz gut, aber wenn man dann Quadratus lumborum uns drüber unterhalten, ist extrem schwierig.
Ne? Absolut. Also
da,
den kriegst du
nur mehr. Wenn ich sage, ich möchte isolieren, transversus trainieren.
Den kriegst du wahrscheinlich eh nur mehr down, wenn die seitliche nicht mehr arbeitet.
Ja.
Aber, also diese Gesäßmuskulatur. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, da anzusetzen und sie wirklich zweimal, wenn nicht öfters in der Woche, die Bauchmuskulatur zu trainieren. Aber ein kleiner Tipp an alle, die sagen, okay, oh fuck, das ist so mühsam. Nehmt euch nicht zu viel vor. Es reicht genauso. Fangt an mit einer Übung mit 3 Sets, 12 Wiederholungen. Das ist sicher nicht zu viel. Und von da kann man beginnen. Man muss sich nicht gleich vornehmen, eine Dreiviertelstunde durchgehend einen Planks-Zyklus zu machen, wo man sich nachher anspeibt. Auf die Idee würde beim Beintraining auch nicht kommen. Und beim Bauchtraining sollte das genauso wenig.
Das heißt, würdest du jetzt vielleicht irgendwie auf die idiotische Idee kommen, jemanden 200 Sitter, 200 Crunches und 100 Side-Crunches aufzuschreiben?
Ja. Aber nur in Böllmann-Lucke.
Und wir?
Habe ich dir aufgeschrieben?
Im Deload.
Ah, ja, okay. Aber das ist halt der Quarantäne-Deload. Aber ich habe ja gewusst, du magst 20 Sätze, 10 Wiederholungen, mehr nicht gängen.
Wobei, das stimmt nicht. Ich hab mich durchbissen. Ich habe beim ersten Gang 40 gemacht und war komplett erledigt für alle anderen.
Ah, das ist auch gut, ja. Die auch, okay, ich glaube, den habe ich nur in Luke aufgeschrieben, ja. Ich glaube, den habe ich 400 aufgeschrieben.
Der hat auch weniger Gewicht. Ne?
Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet.
aber ja, interessanter Aspekt ist zum Beispiel, ich habe letztes Jahr Probleme gehabt mit dem Hüftbeuger auf einer Seite. Und was zwangsläufig Probleme nachher gemacht hat, war auf der gegenüberliegenden Seite der Quadratus lumborum. Ich habe mit dem Erwin Reiter auch drüber gesprochen, der hat auch gesagt, das ist relativ häufig.
Okay.
Aus der Rallyfahrer, ne?
Rallyfahrer kennen wir sie aus, vor allem mit Hüftbeuger, wenn man immer gebückt sitzt.
Ja.
Aber ja, also ich finde sehr wichtig, ihr müsst euch folgendes vorstellen, bei Kniebeugen habe ich Kreuzheben. Man kann es nicht so genau trennen, aber grundsätzlich schematisch darzustellen ist es sehr leicht. Ihr habt die Gesäßmuskel-Abdominalschlinge und ihr habt die Rückenstrecker-Hamstring-Schlinge. Und beide sind natürlich wichtig und beide sind dabei und keiner ist besser als der andere. Allerdings bei den meisten übernimmt die Rückenstrecker-Hamstring-Schlinge und schaltet den Gesäßmuskel und in Bauchmuskeln geraden komplett weg. Und das wäre schlecht. Wenn ihr während Kniebeugen einen Bauchmuskel und einen Gesäßmuskel einfach nicht fühlt und nicht anspannen könnt, dann müsst ihr daran arbeiten.
Und das ist aber nicht einmal unbedingt eine Frage der Hypertrophie oder der Größe der Muskulatur.
Genau.
Ich habe bei der Oberösterreichischen mit dem Leitner Michi gesprochen, der ja wirklich keinen kleinen Hintern hat.
Ja.
Und der aber gerade vor allem die letzten Monate ist ihm auch aufgefallen, einen ganz, ganz hohen Knievalgus gehabt hat bei Maximalkraftversuchen. Und das eben auch beim dritten Versuch bei den 300 oder über 300 da ziemlich sicher der limitierende Faktor war, weil er die Form verloren hat unten raus. Und der hat auch gesagt, dass er spürt seinen Hintern nicht beim Beugen.
Der Mette war der gleiche. Ja. Riesenhintern und starke Bauchmuskulatur, aber das ein großes Anstrengungsproblem während einer Hauptübung. Er kriegt es immer viel besser hin, aber sobald es nicht der Fall ist, übernehmen bei ihm, also bei ihm übernimmt wirklich Rückenstrecker, nicht unbedingt die Hems, aber wo das Problem ist, dass die Knie draußen bleiben, der Tensor Faszialate und der macht dann meistens Spompanal im Knie und in der Hüfte.
Mhm.
Also es gibt Strukturen, die können, wie soll man sagen, Schwächen kurzzeitig übernehmen oder ausgleichen, aber auf lange Sicht sind sie nicht geeignet. Ich meine, so ein geschissener kleiner Tensor Faszialate wird gegen einen großen Gesäßmuskel auf Dauer nicht bestehen können, beziehungsweise wenn ich mich auf den verlasse, dann habe ich ein Problem, weil dann der große Bruder ist eigentlich der Gesäßmuskel und die seitliche Gesäßmuskulatur und ist einfach viel stärker.
Mhm. Das ist ja das, alle Physiotherapeuten reden über einen mittleren Gesäßmuskel. Zum Teil macht es natürlich Sinn auch, ne? Wenn es um Knieachse und Hüfte geht.
Also ich weiß natürlich aus meiner Erfahrung jetzt, und ich arbeite wirklich täglich an der an Gesäßmuskeln, und ich habe es, also
an deiner?
Oder? Primär an meinem.
Okay, ja.
aber ich muss sagen, ich habe jetzt erst seit ich wieder mit dir das Coaching aufgenommen habe, also bei dir, habe ich mich viel mehr darum gekümmert, dass ich den Gesäßmuskel mehr reinbekomme und muss so sagen, dass ich wirklich ein halbes Jahr jetzt gebraucht habe, bis zum letzten Zyklus eigentlich, wo jetzt langsam anfange, dass ich den Hintern wirklich viel, viel, viel besser spüre und viel mehr reinkriege. Ich habe die letzten Jahre, genauso wie der Leitner Michi das gesagt hat, eigentlich, obwohl das eigentlich von der Muskulatur her passt hat, aber null gespürt. Nix, gar nichts.
Grund ist. Es geht mir ähnlich. Mich hat der Feige Daniel hat mich zum Beispiel gefragt, weil ich ja da ein paar Kniebeugen jetzt analysiert habe, was ich an meiner verbesserungswürdig finden würde und was, ob ich dann arbeite. Und es gibt extrem viel, an dem ich arbeiten möchte. Es ist nur oft die Frage, was mache ich, damit das passiert? Oder schaffe ich es, dass das passiert? Weil ich weiß zum Beispiel oft, was falsch läuft bei der Beuge. Kann es nicht direkt an mir, kann es nicht direkt ändern. Ja? Wie eben so Dinge wie Gesäßmuskulatur spiele ich extrem selten beim Kniebeugen. Ja? Oder so Dinge, dass die Bauchspannung gerade am untersten Punkt bei der Kniebeuge verloren geht.
Absolut.
Dadurch dann, ich würde die Beckenkippung nicht so sehen, dass sie korrigiert werden muss, weil sie minimal ist, ja, aber der Spannungsverlust ist der das Problem macht. Ja. Und dann schießt eben die Hüfte zu früh rauf, was keine Quadrizepsschwäche ist in dem Fall.
Nein, ich habe eine interessante Information von der Megan Jones bekommen, die gesagt hat, was hat die gesagt jetzt? Dass man eine Muskulatur, die man nicht spürt, ruhig, erstens einmal zwischen den Sätzen wieder aktivieren sollte, weil diese Aktivierung, aber wenn man es vorher eine Stunde lang macht vom Training, nach 2-3 Sätzen wieder weg ist. Also man sollte ruhig dazwischen drinnen Gesäßmuskel oder Bauchmuskel in der Art und Weise aktivieren und die Muskulatur, die dominanterweise und fälschlicherweise übernimmt, vielleicht mit faszialen Techniken von der Spannung her ein bisschen befreit, auch zwischen jedem zweiten, dritten Satz. Also die Pause nutzen, um dementsprechend zu handeln. Wer jetzt vor euch sagt, okay, aber da wird er müde, da wird man nicht müde. Ein Gesäßmuskel kannst du nicht ermüden. Schau dir mal den Muskel an. Der ist, wenn wir ehrlich sind, unermüdbar. Der ist derartig voluminös groß. Also den kannst du nicht fertig machen. Also wer das schafft, dass der fertig ist, dass der Gesäßmuskel limitierende Faktor ist, der hat ich gewonnen.
Strukturell auch ganz anders gebaut. Ja. Du musst dir vorstellen, wenn Leute 20 Stunden am Tag gehen, wäre nie ein Problem.
Also der Gesäßmuskel ist kein limitierender Faktor. Bauch vielleicht, aber Gesäß nicht. Also limitierender Faktor im Sinne von, während den Übungen trainiert, das meine ich damit, also, dass man ermüdet.
Also der limitierende Faktor ist wahrscheinlich öfter, als man glaubt. Aber
ja, das sicher.
Was nämlich auch gleich die nächste Frage beantwortet, weil die Frage war, was kann man machen, um möglichst lange in dem Sport zu bleiben? Ja, sich auf Dinge konzentrieren, die nicht nur die drei Grundübungen sind. Ne?
Also ja, um möglichst lange in dem Sport zu bleiben, richtig. Das würde ich genauso unterschreiben, wie du sagst. Also im Endeffekt, um möglichst lange den Sport zu bleiben, musst du meiner Meinung nach zwei Dinge gewährleisten. Nummer eins, du musst morphologisch versuchen, deine Strukturen gesund zu halten und die bleiben vor allem dann gesund, wenn man vor allem off-season mäßig unterschiedliche Reizsetzungen in den Trainingsplan reingibt, die nicht nur unbedingt spezifisch für Kraft-Dreikampf sind, aber indirekt natürlich die Kraft-Dreikampfübungen deswegen positiv beeinflussen, weil du einfach viel weniger verletzt und so weiter bist. Das heißt, viel GPP, viel Bodybuilding, viele unterschiedliche Reize setzen. Keine Angst davor, gewissen Maß unspezifisch zu trainieren. Das bedeutet aber nicht, dass man die Spezifität komplett weglässt. Also du brauchst dein Drittel bis 50% spezifisches Training auf jeden Fall, aber den Rest kannst du ruhig relativ unspezifisch halten. Und unspezifisch meine ich jetzt gar nicht auf lange Sicht gesehen unspezifisch, sondern augenscheinlich unspezifisch. Und der zweite Faktor meiner Meinung nach ist, dass man versucht, so anpassungsfähig wie möglich zu bleiben. Weil wenn du die Anpassungskapazität des Nervensystems irgendwann einmal erreicht hast oder die Grenze erreicht hast, dann versucht man meistens so zwanghaft weiterzuarbeiten, bis man sich eigentlich irgendwann verletzt. Und das Coole ist, man schlägt, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klatsche, indem man eben dieses eher unspezifische Training absolviert, weil das neigt dazu, dass das Nervensystem ein bisschen adaptiver bleibt und anpassungsfähiger gegenüber unterschiedlichen Reizen. Also dieser sogenannte Repeated Bout-Effekt, da wo man immer wieder das Gleiche macht, der setzt dann viel, viel später ein. Das heißt, weit weg vom Wettkampf oder weg vom Wettkampf, sagen wir so, solltet ihr euch Trainingsprogramme überlegen, die nicht zu spezifisch sind im Großteil des Volumens. Das, wie gesagt, heißt nicht, dass du keine Wettkampfübungen drinnen hast, die musst du drinnen haben, aber in einem viel geringeren Ausmaß. Das ist meine Meinung.
Nein, ist ja völlig richtig. Unterschreibe ich genauso. Ja. Was uns aber in Wahrheit jetzt auch, was wo man den Schluss auch eingehen kann, weil jetzt ja, dass jeder steht halt jetzt vor dem Problem, dass er, oder die meisten stehen vor dem Problem, dass sie jetzt kein großes Gym zur Verfügung haben, dass sie, wenn vielleicht, überhaupt eine Stange zur Verfügung haben. Oder so wie ich aktuell überhaupt nur Kettlebells, Gummibänder und vielleicht ein bisschen Kurzhantel daheim haben, das kein Problem ist.
Also ich sage, absolut. Ich kann da eins sagen, Peter, der Matti, der übrigens wirklich daheim trainiert, auf Sandsäcken oder was immer was, wird das erste Mal ins Gym kommen und wird drei PRs aufstellen.
Ja, es ist, egal, das muss ja auch gar nicht das Ziel sein.
Nein, aber in dem Fall ist es.
Wird sich, man muss auch ganz ehrlich sagen, es wird sich, wenn wir alle, scheißegal wie lange das jetzt dauert, soll das einen Monat dauern, soll das drei Monate dauern, wenn man sich zusammenreißen, umso kürzer, umso depperter, was es sind, umso länger. Natürlich wird sich das erste Mal wieder komisch anfühlen, die erste Woche. Ja, das ist ganz normal. Aber keiner, wenn er normal daheim weiter trainiert, wird groß an Kraft und Muskelmasse verlieren, ja, wenn er weiter trainiert.
Genau so ist es.
Also es ist keine Panik. Und es muss jetzt, weil ich habe gestern ein Foto, hat mir wer geschickt, über Social Media, wo sich wer daheim zwischen zwei Barhocker klapprige alte Langhantel aufgelegt hat und so. Alter, da tut es euch viel mehr weh, als euch das irgendwas bringt, dass da 40 Kilo beugen könnt. Kümmert euch jetzt um die Sachen, die ihr sowieso daheim machen könnt, wie, wo ich ja super gut drin in unilateralen Beinübungen, Rumpfübungen, hintere Kette, kein Mensch kann, Hamstrings, oder ich kann Hamstrings extrem gut daheim trainieren, wenn ich ein bisschen was habe. Und wenn es ein Sechser-Trage Wasser ist.
Austrunken.
Ja, aber kümmert euch um die Dinge, die ihr daheim gut machen könnt, so weicht es nicht 40 Kilo auf 20 Wiederholungen oder sonst irgendwas und sterbt dabei.
Ja. Bin auch der Meinung, also wenn man die Möglichkeit daheim hat, kein Problem. Wenn man super, die Möglichkeit nicht hat, und man, wie soll man sagen, vielleicht sollte man nicht eine Alternative suchen, sondern Übungen, die man sonst nicht macht.
Ja, genau.
Schau, meine Schulter ist weg.
Ja, bitte was?
Ah, Schulter ist weg, siehst du es?
Das ist ein Widescreen.
Ja. So.
Aber, wie soll ich sagen, das ist ja, oft tut es uns gar nicht schlecht, ja, vor allem gerade in dem Sport. Wenn ich vielleicht mein ganzes Leben lang nur halbherzig trainiere, trifft es mich schlimm, aber ich bin jetzt nach einer Woche in dem Status, dass ich sage, ich kann mit weniger Schmerzen in der Früh ins Bett aufsteigen. Also, nein, aber es ist, jeder von uns hat irgendwo was Kleines. Meine Schulter war entzündet schon wieder. Es sind so Sachen, die kommen halt.
Ja, vor allem, wenn du Equipe trainierst, so wie du magst. Ne?
Ja, und vor allem so ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mal eine Zeit lang hat.
Es ist, ich kann mich nur an früher erinnern, und ich war ja mal Tennisspieler. Aber also ist nicht irgendwie, also nicht ganz so gut wie der Dominic Thiem.
So gut wie der Wacki?
Auch nicht ganz so gut wie der Wacki leider. Ja. Weil Wacki war sehr gut. Und ich weiß, dass ich öfters, das war schräg. Manchmal, wenn ich längere Zeit Pause gemacht habe, und da habe ich ja, war ich, wie gesagt, war ich oft in der Winter, war ich oft eineinhalb Monate, wo ich überhaupt einen Schläger in die Hand angegriffen habe, war die erste Einheit komisch und die zweite war die meistens der Lifetime, weiß ich nicht, beste Einheit überhaupt. Ich weiß, genauso wie ich bin der gleiche. Man scheißt sich währenddessen ziemlich an, dass man alles verliert und alles umsonst und keine Ahnung was. Aber wenn man dann in die Zukunft denkt, dann weiß man ganz genau, eigentlich war es nicht ganz so tragisch. Ja. Aber wie gesagt, ist leichter gesagt als getan.
Ich glaube, was für viele hauptsächlich ein Problem ist, dass Training natürlich eine gewisse Art und Weise eine Routine ist, die jeder drinnen hat und die jetzt halt akut wegfällt, ohne dass man das selber beeinflussen kann. Das ist für alle schlimm, das ist für mich auch schlimm, aber es gibt viel, viel schlimmere Dinge.
Schulz?
Ja. Essen ist auch schwierig jetzt.
Ja, aber apropos, Kleinigkeit, weil wir uns ein bisschen umorientieren müssen, ein paar Informationen aus dem Gym, was auch interessant ist, wir haben ja komplett zu, ich meine, die meisten von unseren Mitarbeitern, also wir sehen uns ja eigentlich nicht, wir kommunizieren auch nur per Skype und mein Bruder und ich haben uns jetzt ausgemacht, dass wir eine Plattform eröffnen, heißt Peak, Portal for Education and Knowledge, also eigentlich das Peak. Und wir haben uns dann überlegt, dass für alle Mitglieder eben dieses Portal zur Verfügung gestellt wird, wo wir eben genau solche Informationen reinstellen, die, wo es um Training geht, Intensität, Volumen, was ist richtig, was ist falsch. Wir machen da so Stundenvideos mit Vorträgen und allem drum und dran. Das heißt, man kann sich auch businesstechnisch, man muss sich vielleicht umorientieren. Was hast du für Möglichkeit? Also jetzt zum Beispiel, jetzt daheim sitzen und sie denken, du hast einmal Fiji Goggeln oder so irgendwas, das kannst du eigentlich vergessen, weil man muss sich Gedanken machen, wie das in welche Richtung es weitergehen kann. Ich meine, du musst deine 20, 21 Mitarbeiter zahlen in irgendeiner Art und Weise, weil Ausführung ist keine Option. Du musst die Mitarbeiter zahlen und du musst deine Mitglieder in irgendeiner Art und Weise logischerweise zufriedenstellen, zu sagen, okay, ich kann nichts dafür, wird dich nicht weiterbringen. Und das Gleiche ist natürlich beim Training auch. Also wenn du die Möglichkeit nicht hast, also das Letzte, was du tun solltest, ist deine, wie du richtig sagst, Peter, deine Routine auflassen. Zumindest für zu lange Zeit. Eine Woche macht nichts, ja, aber mit der Zeit, da musst du dir überlegen, okay, dann mache ich meinen Trainingsplan weiter, ich adaptiere den dementsprechend, wie meine Möglichkeiten sind und ich werde sehen, das funktioniert dann doch ziemlich geil. Ich meine, ich habe Glück, dass ich jetzt da einen Kniebeinstehen stehe und sowas in der Wohnung habe. Aber ich habe letzte Woche gar nichts gehabt und habe zum Beispiel einen Max-Effort-Day gemacht mit der Martina und mit Gummibandeln im Bandeldrucken, also statt Bankdrücken. Und ich meine, dein Trainingsplan, den du schreibst, der Richtung Westzeit geht, ist optimal dafür. Ich meine, du lebst ja von der Variation. Und wenn du einen Trainingsplan hast, den du nicht einhalten kannst, hast du jedes Mal diese Zurückweisung oder irgendwie bist du angefressen, weil du deinen Trainingsplan nicht einhalten kannst. Und du einen Trainingsplan hast, der davon lebt und den du erfüllen kannst, dann hast du gewonnen.
Das ist natürlich, ich meine, ich will jetzt keine Business-Tipps oder sonst irgendwas geben, steht mir nicht zu für irgendjemanden. Aber wenn ich natürlich mein ganzes berufliches Leben nur Kunden herangezogen habe, die nicht mündig sind und ohne mich anwesend nichts mehr machen können, stehe ich natürlich geschissen da. Mhm. Ja? Aber ich habe natürlich auch Kunden und Kundinnen, die aktuell jetzt außer Gummibänder nichts daheim haben. Da muss man natürlich eine Lösung finden für die. Aber ich habe einige, die sowieso normal trainieren können und viele können improvisieren. Ja. Ja, irgendeiner Art und Weise.
Auf die Idee komme ich gar nicht als Coach, was die für Ideen haben. Ich meine, da lebe ich echt, da denke ich mir oft, da lerne ich von meinen Athleten, was die aufführen und denke mir, hey, das geht auch und das kann man auch machen. Ja. Also ist dann schon ziemlich geil.
Also, das ist natürlich ist die ganze Situation überwältigend oder war diese Situation sehr überwältigend, aber das ist etwas, mit dem wir zumindest eine Zeit lang leben müssen und aus dem wir das Beste machen sollten.
Ja. Das werden wir auch tun.
Und genau, und für mich war es halt auch so. Natürlich, am Anfang ist man erschlagen, aber ich stehe jeden Tag zur gleichen Uhrzeit auf jetzt, dass ich meinen Rhythmus genau gleich habe, meine Trainingseinheiten, mache jetzt jeden Tag eine Mobility-Einheit, weil das kann nur helfen.
Ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ein ehemaliger Tennisspieler, war nicht einer McEnroe, war irgendein arger Typ, der hat gesagt, du musst immer gestärkt aus einer Verletzung oder aus irgendeiner Phase rausgehen, wo du nicht das machen kannst, was du machen willst. Und das geht vielleicht eh nur so, indem du dich um Dinge kümmerst, die du sonst nicht magst. Also, wie gesagt, klar, wie ich jetzt meine Kniebeine und das alles drum und dran machen, aber ich will sicher Gesäßmuskel- und Bauchmuskeltraining forcieren. Ich meine, die Woche habe ich fünfmal, glaube ich, Bauch trainiert. Und fünfmal Hintern oder viermal, das hätte ich sonst nicht gemacht. Das bringt sie in dem Fall sehr viel. Wie du sagst, ich stehe auch davor auf, das habe ich Gott sei Dank schon seit längerer Zeit. Und habe keine Probleme mehr. Das war jahrelang nicht der Fall. Also wenn ich mich zurückdenke, wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, vergiss es auch immer wieder. Die Martina erinnert mich dann dran. Also ich bin auf die Nacht oft aufgewacht und habe Knee Sleeves zwar übereinander angezogen, weil meine Knie so kalt worden sind. Und in der Früh habe ich sicher 30 Minuten, bis ich meine Schuhbänder hätte zumachen können. Es geht, ist nicht ums Wollen gegangen, sondern nur ums Können. Wollen hätte ich es den ganzen Tag nicht zumachen wollen. Aber kennen habe ich es wirklich die ersten 30 Minuten nicht. Und das ist wirklich alles, Gott sei Dank, also das ist derartig viel besser geworden, das kann man gar nicht beschreiben, also das ist eigentlich nicht mehr da. Und ich glaube, dieses Umdenken hat da schon sehr viel gebracht. Also du hast deine Waschen, was du gekriegt hast durch den Blödsinn, was man gemacht hat, hat sehr viel gebracht und das jetzt wird wahrscheinlich auch was bringen. Ne?
Ja, aber es ist, das mit Verletzungen ist einfach wirklich so. Ich habe mich leider auf deinen Vater mit beschäftigen müssen über Verletzungen und der psychologische Zugang. Auf jeden Fall hat da jemand gefragt, was der positive Effekt sein kann, wenn ich mich verletze, was am ersten Blick natürlich abstrakt ist. Mhm. Aber wir haben das, glaube ich, auch schon in einem Podcast einmal besprochen. Manchmal kann eine Verletzung oder eine Pause genau das sein, was du vielleicht zu dem Zeitpunkt eh brauchen kannst. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass das gut ist, dass wir nicht trainieren können, aber es soll das heißen, dass sich jetzt jeder um die Sachen kümmern kann, wo er vielleicht eh nicht gut war. Mhm. Ja. Und wer von uns war extrem gut in Bulgarian Split Squats?
Alter, Peter, ich habe heute wirklich gemacht, noch ein Gesäßmuskeltraining ohne Gewicht, das erste Mal Full Range of Motion, da bin ich gefreut, dass ich es kennen habe.
Ja, da hat der John Meadows hat da halt ein Video gepostet, wo er das macht mit so einem Miniband vorne. Und dass ich den Widerstand von unten habe, auch eine gute Variante, wenn ich dann einmal Gewicht daheim habe, ja, wenn ich mir so schwer machen möchte. Aber mir geht es genauso, ich habe einen Arschmuskelkater gehabt, 3 Tage davon. Mhm. Ja. Also Kopf hoch und die Dinge machen, die wichtig sind.
Ja, nicht rausgehen.
Völlig richtig.
Obwohl, ich gehe mit der Martina zweimal am Tag raus mit dem Hund.
Ja.
Und davor stehen, wie du sagst, wir stehen relativ früh auf, wir sind um 6:45 aufgestanden, obwohl jetzt Samstag ist, damit wir dann rausgehen, wo keine Leute da sind, in dem Fall in Prater. Und man, so viel Spaß hat Spazieren schon ewig nicht mehr gemacht. Punkt Nummer 1. Und aufstehen auch nicht. Man hat sich auf Spazieren gefreut. Aber im Endeffekt, man muss halt in der Situation, ja, ist nicht einfach, aber man muss sich zusammenreißen.
Ich hab zu Martina gesagt, ich mache jetzt in diesem Quarantänestatus mehr Steps, als ich sie vorher hatte.
Ist ein Wahnsinn.
Vorher war ich genau FH, Schreibtisch, Kniebeugenständer. Das war's. Ne? Und jetzt gehe ich zumindest einmal jeden Tag oder alle 2 Tage spazieren.
Ja. Ja. Ja, wie gesagt, wir rennen in der Wohnung auf und ab.
Ja. Ja. Zum Glück haben wir Stockwohnung. Ne?
Das ist wichtig. Ja, aber wie gesagt, in der Zeit muss man einfach ein bisschen adaptieren und ist mal mehr daheim und oder viel mehr daheim und das war's.
Na gut, Alex.
Peter?
Machen wir das öfters?
Auf jeden Fall, weil es haben wir wenig Zeit. Also Zeit, ja. Sagen wir so, es geht keine Zeit drauf, dass man einen Podcast-Raum warten muss, bis er frei ist oder so, dass ich sie treffen kann, weil man kann das so auch machen.
Ja, das stimmt. Ich sag das, ich hab weniger Zeit als vorher teilweise.
Ja. Aber produktiver.
Ich habe zum Glück relativ viele Videos bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, was ich zu Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben oder so zu sagen habe, die vorher mein Leben noch nie gesehen haben. Ist auch ein interessanter Zugang wieder.
Das könnten wir vielleicht, wenn wir das technisch schaffen.
Ja, das war immer das der Schuster Franz hat da schon mal vorgeschlagen, wir sollen das gemeinsam im Podcast machen.
Vielleicht überlegen wir uns da was. Du hast eine hochintelligente Frau zu Hause. Ich übrigens auch.
Das stimmt, aber anders.
Aber in einem anderen, sagen wir so.
Ja, Kompetenzbereich.
Genau, die Intelligenz wird in unterschiedlichen Bereichen ausgespielt, sagen wir so. Und bei der Jasmin ist sicher so, dass sie mit Elektrotechnik-Bereich sehr gut ist. Frag sie mal.
Aber ich glaube, das schaffen wir. Vielleicht machen wir das die nächsten Tage irgendwann, dass ich einen Screenshare mache oder so und dann. Müssen wir das halt gleich ad hoc machen.
Das machen wir. Passt, Peter. Dann sagen wir, ich muss nicht dran, das ist wichtig, weil ich kann nicht die Aufnahme stoppen. Deswegen sagen wir, Ehre an alle Zuschauer. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich würde sagen, in doch einigen Tagen.
Definitiv.
Ja. Ehre.